Grüß Gott zu einer neuen Sendung mit Sinan und Mario. Ich bin Andreas, viele von euch kennen mich schon. Ihr werdet euch vielleicht wundern, aber heute ist für mich ein Feiertag und deswegen machen wir diese Sendung mal ganz anders. Dafür kommen wir auch wirklich zum Punkt. Wir erklären, wer ist schuld an den Finanzkrisen? Ursula, Robert, Annalena, wer wirklich? Heute wird es geklärt.
Servus Leute und herzlich willkommen in einer brandneuen Ausgabe des Locker Room Talks. Und ihr seht schon, Andreas, die erste Änderung, die er eingeführt hat. Zum Wasser dazu gibt's jetzt Champagner. Ja, ich stelle noch mal ganz kurz vor. Andreas Beck, Dr. Andreas Beck, Portfolio-Experte und Mathematiker. Und natürlich darf beim Locker Room Talk auch Sinan Krieger nicht fehlen. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Und warum gibt's Champagner? Andreas, es gibt heute was zu feiern. Nämlich vor 15 Jahren hat Andreas mit X-Trackers zusammen den weltweit ersten vermögensverwaltenden ETF aufgelegt. Und da wollen wir doch heute mal drauf anstoßen. Prost.
Glückwunsch, Andreas.
Glückwunsch. Danke. Zu diesem Feiertag.
Und ja, vielen Dank. Freue mich.
Ist ein ETF per se gut, wenn er 15 Jahre durchhält?
Ja, unbedingt, weil die meisten Portfoliokonzepte scheitern schon in den ersten 5 Jahren. Also eine Minderheit überlebt das. Und dass es den jetzt, dass der jetzt 15-jährigen Geburtstag hat und von Anfang an so konstruiert wurde, dass er auch einen 30. Geburtstag erleben wird, darüber sprechen wir heute, weil es geht letztendlich um die Frage, was kann ich wissen und wie kann ich ein Portfoliokonzept aufsetzen, von dem ich davon ausgehen kann, dass es auch in der Zukunft noch sehr langfristig State of the Art ist.
Und heute haben wir ja was sehr Spannendes. Keine Angst, Leute, wir sind jetzt hier nicht nur beim Champagner trinken und wollen auch nicht nur über den ETF reden, sondern wir wollen vor allem über das Konzept dahinter sprechen. Das ist sehr, sehr spannend, also philosophisch, wie du eigentlich zu diesem Ansatz gekommen bist. Und wir klären auch die Frage, wer ist eigentlich schuld an Finanzkrisen, Eurokrise und Co., du hast es gerade schon angedeutet. Das wird sehr, sehr spannend, Leute. Unbedingt dranbleiben, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt ist die Frage, wie starten wir? Also wie bist du vielleicht damals gestartet oder wie nehmen wir die Zuschauer jetzt mit auf diese Reise? Fangen wir vielleicht mal mit Modellrisiken, Marktrisiken an oder wo würdest du die Zuschauer gerne an die Hand nehmen?
Also um die Zuschauer nicht zu enttäuschen, wir tun heute nur so, als würden wir über ein Finanzprodukt oder über den Finanzmarkt sprechen. In Wirklichkeit sprechen wir über das Leben selbst und die Frage, warum eigentlich was funktioniert und was nicht funktioniert. Am Finanzmarkt funktioniert das meiste ja nicht. Und das Interessante ist, dass wenn man das über die Jahrzehnte anschaut, eigentlich seit man sozusagen Krisen dokumentiert, ist es so, dass große Vermögen immer durch sogenannte Modellrisiken vernichtet werden und nicht durch das, vor dem alle Angst haben, vor Marktrisiken. Was ist damit gemeint? Wenn ich ein Konzept machen möchte, wenn ich über irgendetwas nachdenken möchte, wenn ich rational handeln möchte, dann kann ich das nicht in der Wirklichkeit selbst machen, sondern ich muss mir immer erst ein Modell der Wirklichkeit bauen. Also selbst die Sprache zum Beispiel ist ein Modell. Ich brauche eindeutige Begriffe, ich muss Zusammenhänge definieren. Die müssen dann transparent sein, dann können wir gemeinsam sprechen innerhalb eines Modells. Und dieser Übergang von der Wirklichkeit zum Modell, sozusagen das Mastermodell ist die Mathematik, aber wie gesagt, selbst die Sprache ist ein Modell. Man kann sich streiten, weil man Wörter unterschiedlich verwendet oder weil man Zusammenhänge anders voraussetzt. Wir können immer nur innerhalb eines Modells diskutieren, streiten, beweisen, belegen. Jedes wissenschaftliche Denken ist immer unterhalb einer Modellkonstruktion. Ja, und das Problem ist jetzt folgendes. Jetzt ist die Wirklichkeit halt irgendwie opak und unklar und unscharf. Und wenn ich jetzt ein Modell bilde, geht das immer mit einer Vereinfachung einher. Also das Modell ist nie identisch mit der Wirklichkeit, sondern ist immer nur so ähnlich. Und ja, da kann man sagen, ist ja nicht so schlimm. Aber am Finanzmarkt ist es insofern dramatisch, weil eigentlich die Musik dann immer in diesem Graubereich spielt zwischen Modell und Wirklichkeit.
Ganz kurze Zwischenfrage. Du als Mathematiker, es gibt natürlich Wirklichkeiten wie 1 plus 1 ist 2. Also in der Mathematik gibt es wahrscheinlich viel Wirklichkeit. Aber gibt es die für unsere Welt? Gibt es eine Wirklichkeit? Du hast es gerade schon gesagt, es gibt da ja sehr viele Farben.
Nein, die Mathematik ist eben gerade, hat überhaupt nicht den Anspruch, wirklich zu sein. Also wenn du einen mathematischen Kreis nimmst zum Beispiel, der ist eindeutig definiert und wir wissen alle, was wir meinen, aber den gibt es in Wirklichkeit gar nicht. alles Runde, was man in Wirklichkeit findet, ist nicht der ideale Kreis, mit dem man in der Mathematik immer arbeitet. Also das ist was, die Mathematik ist ein Modell, man bewegt sich innerhalb eines Modells, deswegen ist auch alles immer ganz klar. Und wenn ich jetzt Situationen habe, eben zum Beispiel, wie gehe ich mit bestimmten Ausfallrisiken bei Anleihen um oder mit Schwankungsrisiken bei Aktien oder mit Währungsrisiken, okay, dann habe ich so eine Wirklichkeit und jetzt brauche ich ein Risikomanagement, das heißt, ich muss irgendwie ein mathematisches Konstrukt finden, ich möchte etwas berechnen. Und das heißt, ich brauche als allererstes mal ein Modell und innerhalb dieses Modells kann ich jetzt mir überlegen, was ist ein optimales Portfolio, wie viele Risiken gehe ich ein, wenn ich welche Handlungen vornehme, wie muss ich das strukturieren und so. Das sind aber alles Antworten innerhalb dieses Modells. Und das Problem ist jetzt, dieses Modell ist halt nicht die Wirklichkeit. Und ich bringe mal ein einfaches Beispiel, die Finanzkrise. Ja? Also das Modell hat gesagt, bestimmte Anleihen sind ausfallsicher, wenn sie bestimmte Eigenschaften haben. Und dann haben die Investmentbanken Ideen gehabt, wie sie Schrottanleihen so rekonstruieren, dass sie diese Eigenschaften erfüllen und innerhalb des Modells dann ausfallsicher ausgesehen haben. Die Ratingagenturen, die mit den gleichen Modellen gearbeitet haben oder die Modelle vorgegeben haben, haben dann die zufällig auch mit AAA geratet. Und das ging dann auch jahrelang gut. Und plötzlich hat die Wirklichkeit zugeschlagen, also dieser Graubereich, und auf einmal war der große Schaden da.
Also es wurde so lange neu verpackt, quasi Schrott, bis es dann
auf
den ersten Blick kein Schrott mehr war.
Letztendlich war diese Differenz zwischen der von der Bankenaufsicht für das Risikomanagement vorgegebenen Modell und der Wirklichkeit war zu dem Zeitpunkt, als das Modell entwickelt wurde, völlig in Ordnung, weil da gab es ja diese Papiere noch gar nicht. Aber in dem Moment, wo dann so ein Modell steht, ist es eigentlich aber es ist natürlich eine wahnsinnig attraktive Tätigkeit im Investmentbanking, sich dann zu überlegen, okay, wo ist der Graubereich und wo sind Fehlpreisungen zwischen Modell und Wirklichkeit und wie kann ich daraus dann Rendite ziehen?
Also es war keine Boshaftigkeit oder kein Unwissen, es war einfach ein falsches Modell damals.
Also es war zumindest mal kein Irrtum, weil die dieses Modell ausgespielt haben, kannten das Modell und haben bewusst die Produkte so konstruiert. Ob das dann tatsächlich zur Katastrophe führt oder nicht, das weiß man ja nicht. Aber es ist ja erstmal ein Spiel, wie kann ich sozusagen Risikoprämien vereinnahmen, obwohl gemäß meiner Kunden gar keine Risiken enthalten sind.
Aber es ist schon eine gewisse kriminelle Energie, oder? Zumindest ein bisschen. Weil man versucht ja schon, sagen wir mal, ein bisschen zu tricksen, zu täuschen. Auch wenn das alles, ich will es gar nicht böse entstellen, aber es ist schon so ein bisschen, ja, ein bisschen kriminelle Energie ist es schon, oder?
Naja, das würde ich wirklich so nicht sagen.
Okay.
Wir sind ein
Hochkurs. Man weiß ja auch, dass das ja auch Folgen haben kann. Also das wusste man sicherlich damals davor vielleicht auch schon.
Ja, das stimmt schon. Also ich will das jetzt natürlich auch nicht schönreden. Ja? In Wirklichkeit ist natürlich dann auch wirklich dann derart über die Stränge geschlagen worden. Ich will nur sagen, das war jetzt eigentlich kein großer Irrtum. Es war jetzt kein schwarzer Schwan, wie man das dann nennen könnte. Da können wir vielleicht noch kurz drauf kommen, was damit gemeint ist. Sondern es war so dieses typische, die Regulierung gibt etwas vor. Es wird ein Standardrisikobewertungsverfahren eingeführt bei den Banken. Und sobald dieser Standard steht, ist es natürlich interessant, sich ganz am Rand dieses Standards zu bewegen. Und das macht man im Alltag ja auch. Also wenn jetzt die Bauvorschrift sagt, eine Dachgaube auszubauen, dafür braucht man eine eigene Genehmigung und die kriegst du nicht. Wenn die Dachgaube 1,50 Meter breit ist, dann macht man sie halt 1,49 Meter. Ja.
Und zeigt es, dass Regulierung eigentlich unterm Strich relativ...
Also eine komplizierte Regulierung ist immer sinnlos, weil je komplizierter die Regeln sind, umso mehr Graubereiche entstehen automatisch, weil die nie alle immer zueinander konsistent sind. Und das sieht man auch im Steuerrecht und so. Also wer wirklich vermögend ist, gibt es so viele Möglichkeiten, die Steuern zu reduzieren und so. Das liegt halt an dieser wahnsinnigen Komplexität. Ja. Aber was ich damit sagen will, ist, diese ganzen Katastrophen, die so passieren, auch die Euro-Krise könnte man darauf zurückführen und so weiter. Eigentlich geht es immer um die gleiche Frage, nämlich um die Begrenztheit des Modells und dass man eigentlich mal demütig werden sollte bei der Frage, wie aussagestark können Modelle eigentlich sein? Oder umgekehrt formuliert, wie kann ich ein Risikomanagement aufsetzen, welches dieses Modellrisiko nicht beinhaltet?
Was ist denn so ein typisches Modell an der Börse, was dir immer wieder begegnet, wo du sagst, das ist eigentlich... Quatsch.
Ein typisches Modell was zum Alltag relevant ist, ist, dass das eingeführt wurde, dass das Risikomaß, welches einem Wertpapier zugeschrieben werden muss, gemäß Kundeninformationsblatt oder wie das inzwischen heißt, das ist die Volatilität der letzten 5 Jahre. Mhm. Sprich, ich muss jetzt Papiere bauen, die nicht volatil sind. Und der Rest ist nicht so wichtig. Ja, jetzt kann man natürlich auf die Idee kommen, dass ich nicht liquide Assets verpacke, dass ich die verbriefe in einem Wertpapier und dieses Wertpapier wird aber gar nicht gehandelt. Das heißt, es gibt keine Kursstellung. Das heißt, es hat immer eine Volatilität von null und dann kann ich als Stiftung sowas in mein Portfolio mitbauen, obwohl ich das unterliegende Asset, zum Beispiel die Private Equity Beteiligung, da nie reinnehmen könnte, weil die da als zu riskant ausgewiesen werden würde.
Das ist ja auch der alte Witz, dass eigentlich ein Fonds, der, sag ich mal, jedes Jahr stabil -5% macht, der ist dann sicherer als einer, der halt vielleicht schwankt und dann unterm Strich 50% plus macht. Also wenn man quasi nur auf die Vola schaut, das ist doch eigentlich irre, oder?
Ja, oder wenn ich halt keinen Marktpreis habe und mir den Marktpreis selber machen darf, durch ein Gutachten oder durch was auch immer, ja, dann fängt natürlich das sofort an, dass man geneigt ist, Sachen zu konstruieren, die dann halt bestimmte Kriterien erfüllen, ja.
Wer hat denn eigentlich damit angefangen, kann man das überhaupt sagen, Modelle zu bauen? Also gibt es so ein Urmodell am Finanzmarkt? Gibt es da irgendjemanden, war das Markowitz oder gab es das davor schon? Das muss ja mal irgendwann in Mode gekommen sein.
Also da würde ich gleich darauf kommen, wieso denken wir eigentlich immer in Modellen und gibt es überhaupt eine Alternative oder ist Denken und in Modellen Denken schon eigentlich gleichzusetzen? Ich meine, die ganze moderne Volkswirtschaftslehre basiert auf den Arbeiten von Leon Walras. Das war, glaube ich, so 1880. Damals die technische Mechanik hat ihren Siegeszug gehabt und seine große Leistung war es, wirtschaftliche Prozesse mit Hilfe der technischen Mechanik abzubilden. Also die ganzen Gleichungen, die heute ein Student lernt, wenn er sein VWL-Buch aufschlägt, das sind alles Gleichungen, wie man sie kennt aus der technischen Mechanik. Und so ganz einfache Kausalbeziehungen. Und dann kann ich so eine Phillips-Kurve und dann kann ich alles so aufmalen und so und lauter Bezüge, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann fällt die Inflation und dann passiert dies und passiert jenes. Ja, das sind ja alles so Gleichungen, als hätte man hier eine Nähmaschine vor sich. Und das ist aber das ganz Typische. Also daraus abgeleitet dann die moderne Portfoliotheorie, Harry Markowitz. Ja, ich habe halt ein Modell und dann habe ich die Frage nach dem besten Portfolio, die reduziert sich dann auf ein Optimierungsproblem. Ja, innerhalb gegebener Parameter, die nicht als unsicher angenommen werden, was ist jetzt sozusagen das optimale Portfolio, ist dann eine reine Rechenaufgabe. Und daraus abgeleitet dann das Risikomanagement, was dann auch wieder, wenn ich dann so ein Value at Risk berechne und so, das ist dann auch wieder eine reine Rechenaufgabe und am Ende lande ich wieder bei einem Optimierungsproblem und so weiter. Das ist alles dieses Denken aus dem Zwang, etwas zu mathematisieren, weil sonst wird es überhaupt nicht ernst genommen und dann habe ich schon sogar nur noch ein sehr begrenztes Modellumfeld und innerhalb des Modells arbeite ich dann. Aber jetzt komme ich zum Punkt, warum ich die heutige Sendung so machen wollte, weil das Thema durfte ich auswählen heute, weil es eben mein Geburtstag ist. Ich würde sagen, als Mathematiker das Gebiet, wofür ich mich am meisten interessiere, sind Modellrisiken. Also sobald ein Modell steht, ist es eigentlich immer Handwerk und das Interessante ist das Modellrisiken. Und das würde ich sagen, darauf habe ich mich halt frühzeitig spezialisiert und dann stellt sich halt sehr schnell die Frage, gibt es überhaupt eine Alternative? Ja, oder habe ich immer Modellrisiken? Und wenn man sich das anschaut, dann merkt man halt sehr schnell, sozusagen unsere Art zu denken ist eigentlich von den alten Griechen erfunden worden. Vielleicht noch, sagen wir mal, mit einem hebräischen Einschlag. Mhm. Aber unsere Art zu denken geht von festgesetzten Paradigmen aus. Und man kann das so sagen, unsere Vorstellung von effizientem Handeln, von Handeln besteht darin, dass es gibt ein Ideal und jetzt gibt es eine suboptimale Wirklichkeit und jetzt muss ich als handelnder Akteur einen Plan entwerfen, wie ich die Wirklichkeit dem Ideal annähere. Ja, und einen Plan zu entwerfen, ist nichts anderes wie das Ideal und die Wirklichkeit erstmal in eine Modellform packen und dann innerhalb dieses Modells Strategien zu entwerfen. Und wenn das einmal gut gemacht ist, dann brauche ich jetzt nur noch Disziplin und kämpfe mich gegen die Widerstände durch. Und wenn es mir gelingt und die Widerstände groß waren, bin ich ein Held. Ja, so denken wir. Aristoteles bringt es sozusagen auf den Nenner, dass er sagt, ohne Ziel gibt es kein sinnvolles Handeln. Also wir können uns ein sinnvolles Handeln, ohne dass ein Telos gesetzt wird, gar nicht vorstellen. Und in dem Moment, in dem ich in diesem Rahmen arbeite und denke, kann ich natürlich aus den Modellrisiken gar nicht mehr rausgehen, weil ich implizit immer mit Modellen arbeite. Ja, weil, ja, und die große Preisfrage ist, gibt es eine Alternative? Und da bin ich vor ungefähr 20 Jahren auf einen französischen Philosophen gestoßen, François Julien. Der kommt eigentlich aus der klassischen Philosophie und ist aber dann nach China ausgewandert und hat sich gefragt, warum es unmöglich ist oder fast unmöglich ist, einem Chinesen Platon beizubringen. Also er hat in China Philosophie unterrichtet als Professor und hat festgestellt, ein Chinese versteht Platon nicht.
Jetzt ist die Frage, warum?
Ja, genau.
Weil Chinesen keine Ziele haben
oder kein Altgriechisch verstehen.
Ja. Weil in China gibt es ja sehr strenge Pläne eigentlich, die da teilweise umgesetzt werden. Also
er ist der Frage danach gegangen und sozusagen die Antwort ist, dieses ganze Konstrukt, wie wir die Wirklichkeit konstruieren, ist komplett gegensätzlich zur altchinesischen Form des Denkens.
Okay.
Ja? Und François Julien geht dann so weit, dass er sagt, diese Alternative zum Denken im Modell, so wie wir es haben, dafür ist es notwendig, sogar die indoeuropäischen Sprachfamilien zu verlassen, weil unsere Sprachfamilie, da fällt dann auch sozusagen das Indische drunter unter die indoeuropäischen Sprachen, unsere Sprachfamilie setzt immer voraus, Subjekt, Prädikat, Objekt, geht immer davon aus, es gibt einen Aktiver, der was macht. Und wenn ich das verlasse und in das Altchinesische gehe, dann komme ich in eine Sprache, die zum Beispiel zwischen aktiv und passiv gar nicht klar trennt und zu einem Denkmodell, welches tatsächlich keine Logik hat im Sinne der alten Griechen, sondern in einer Logik arbeitet ohne Kausalität, also ohne Wenn-Dann-Beziehungen, ohne Ursache-Wirkung. Und und dann wird es natürlich interessant, dann sieht man mal eine Alternative.
Das wirkt relativ haltlos jetzt dann gerade, wenn es keine Kausalität mehr gibt. Wie muss ich mir das vorstellen? Also gibt es dann einfach Pfade, Wege, die sich einfach so bewegen, wie sie wollen und ich habe keinen Einfluss drauf?
Der Schlüssel besteht darin, dass in dem chinesischen Denken, und jetzt möchte ich vielleicht Folgendes einschränkend sagen, ich habe zwar auch Philosophie studiert und habe mich lange mit den Themen auseinandergesetzt, aber ich kann kein einziges chinesisches Schriftzeichen, das heißt, ich bin kein Sinologe, das ist alles jetzt nur angelesene Sekundärliteratur. Mhm. Und das wirklich Interessante für mich ist jetzt nicht, was hat Konfuzius wirklich gesagt, ja, sondern das wirklich Interessante für mich ist, dass ich auf dieser Basis von François Julien den Blick von außen bekommen habe auf die Art, wie denken wir eigentlich und gesehen habe, was für implizite Voraussetzungen denken wir eigentlich immer mit, ohne sie in Frage zu stellen. Ja, also das Interessante ist jetzt nicht von dem, was ich jetzt noch ausführe, dass ich jetzt aufkläre über Konfuzius, sondern es geht nur darum, welche Alternative gibt es eigentlich zu unserem Denken? Und ja, die Denken anstatt in Kausalität und Finalität wird dort eine Wirklichkeit konstruiert, wo das Zentrale das Situationspotenzial ist. Also initiatorisches Vermögen nennt es François Julien. Also es geht darum sozusagen, es gibt kein Subjekt, welches wirklich in die Welt eingreift und die Welt verändert. Und das ist irgendwie das Zentrale. Es gibt niemand, der am Grashalm zieht, dass es reif wird, sondern jede Situation hat ihr Situationspotenzial und die Hauptaufgabe vom Akteur besteht darin, dieses Situationspotenzial zu erkennen. Ja, also bildlich gesprochen ist es so, wir verstehen unter einem starken Menschen jemand, der es schafft, gegen den Strom zu schwimmen. Aus dieser altchinesischen Perspektive ist es ein Vollidiot, der gegen den Strom schwimmt, sondern es ist viel sinnvoller, ich tue gar nichts und warte, bis eine Welle kommt und reite dann die Welle. Ne? Und dann kann ich, ja, wenn halt keine Welle kommt, mache ich halt auch mal gar nichts. Aber die Aufgabe ist nicht, gegen den Strom zu schwimmen. Also man denkt in Neigungen, man denkt in Potenzialen. Und das ist jetzt natürlich für uns sehr fremd, ja, aber es ist auf jeden Fall interessant, wenn man da mal dahinter guckt. Also es gibt zum Beispiel, im Altchinesischen gibt es keine Heldensagen. Es gibt das Konzept des Helden gar nicht, weil es eben gar nicht die Idee gibt, dass jemand jetzt kommt und mit seinem Willen und seiner Kraft ein Ziel verfolgt, sondern es gibt immer nur.
Ist deswegen auch das Kollektiv viel stärker? Das sagt man ja immer, dass viel mehr im Kollektiv gedacht wird, zum Beispiel in China auch.
Nee, das würde ich so nicht sagen.
Okay.
Aber was man zum Beispiel sieht, wenn man es aufs heutige China bezieht, wobei die heutigen Chinesen wahrscheinlich auch arg verwestlicht sind, ist, wir hier, also ich finde vielleicht, es wird deutlich, was ich meine, wenn man so auf zwei Aspekte das bringt. Die eine Frage ist, warum hat der Westen China abgehängt im späten Mittelalter mit der technologischen Entwicklung, die wir hatten und China nicht hatte? Aber wo ist dann eigentlich der Vorteil des altchinesischen Denkens und was hilft es einem, wenn man sich mit Portfolio-Management und den Kapitalmärkten auseinandersetzt? Also ich fange mit dem Letzteren an. Es gibt sozusagen in beiden Kulturen gibt es eine Kriegskunst. Die Frage, wie kann ich einen richtigen Krieg führen? Und da ist so der maßgebliche in unserem Kulturraum ist Clausewitz gewesen. Und der beschreibt halt sehr genau, ein guter General macht sich ganz, ganz viele Gedanken über die Geografie, er denkt sozusagen geometrisch, er macht sich einen Plan, einen möglichst detaillierten, exakten Plan, schult alle genau auf diesen Plan und dann ist die große Aufgabe, auch wenn Widerstände kommen, auch wenn die Umstände irgendwie sich ändern, diesen Plan diszipliniert zum Ende durchzuführen. Ja. So sind dann die preußischen Truppen in die Schlacht von Austerlitz und dann war halt Nebel und dann hat der ganze Plan halt sofort nicht mehr funktioniert und dann hat halt Napoleon gewonnen. So. Diese Idee, die ist sozusagen in der chinesischen Kriegskunst, da ist sozusagen Sun Tzu, der maßgebliche Autor, 5. Jahrhundert vor Christus, abwegig. In der chinesischen Kriegskunst ist ein General, der eine schwierige Schlacht gewinnt, ein Versager, weil ein guter General schlägt nur Schlachten, die eh schon gewonnen sind. Das heißt, es geht gar nicht darum, jetzt den entscheidenden Moment zu suchen, wo es dann zur Konfrontation kommt und einer gewinnt, sondern es geht darum, die Situationspotenziale zu analysieren. Und wenn man sieht, vielleicht der Gegner hat zu wenig Wasser mitgenommen, dass man einfach die Wasserversorgung stört oder dass man ihnen immer schaut, wo ist seine Schwäche und dass man immer so Nadelstiche setzt und erst dann angreift, wenn der Gegner eigentlich eh schon verloren hat. Also man zwingt jetzt nicht sozusagen zur Entscheidungsschlacht, sondern man geht erst den Schritt vor, wenn es eigentlich schon erledigt ist. Und ich finde, das sieht man sehr schön im Moment am Handeln Chinas gegen Taiwan. Wir in unserer Vorstellung, wir erwarten jetzt immer den Krieg, die Schlacht, den Angriff. Warum sollten die Chinesen? Die Chinesen machen da mal wieder so eine Betoninsel und dann rammen sie mal wieder einen philippinischen Kutter und dann fliegen sie da mal wieder über eine Verbotszone in Taiwan.
Aber ist das nicht auch dann ein Plan?
Immer kleine Nadelstiche. Ja, aber der Plan ist halt einer, der ohne Helden auskommt. Es gibt am Ende nicht den Gewinner der schwierigen Schlacht, sondern es gibt einfach ein Abwarten, die Situation beobachten und...
Aber wann wäre dann der Punkt, wo man sagt, okay, jetzt haben wir quasi gewonnen, jetzt müssen wir nur noch rüberfahren? Also wartet man dann auf einen Fehler von den anderen, um dann sozusagen zuzuschlagen? Oder wie würde das jetzt aussehen? Weil Taiwan würde nicht irgendwann sagen, okay, die setzen so viele Nadelstiche, wir geben jetzt freiwillig auf. Oder also das.
Na, es gibt nicht dieses Ziel. Es wird einfach mal nur geschwächt.
Ja, okay. Also da sind wir wieder bei dem nicht das Ziel haben unbedingt.
Es wird nur geschwächt. Es gibt nicht sozusagen... Wir wollen jetzt die große Konfrontation. Das hört man auch, wenn man mit Unternehmern spricht, die Joint Ventures gründen und Verträge mit chinesischen Firmen machen. Wir im Westen, wir haben die Vorstellung, man geht hin, man verhandelt hart, man streitet sich, aber dann wird der Vertrag unterschrieben und das ist jetzt der Punkt. Und da jetzt weiß man, wie man zusammenarbeitet und ist alles festgeschrieben. Diese kristallisierenden Punkte, die gibt es im chinesischen Denken nicht, sondern eine Sekunde, nachdem der Vertrag unterschrieben ist, wird schon wieder geguckt, ja, wo ist der Vertrag nicht eindeutig, wo kann ich irgendwie die Sache so verändern, dass irgendwie nach einem Jahr mein westlicher Vertragspartner auf den Vertrag guckt und selber schon gar nicht mehr will, dass der noch gilt. Ja. Also es ist einfach ein in Potenzialen denken und nicht in Heldentum. Ich komme, ich verändere, sondern es ist eben ein sehr passiver Ansatz und der ist dann schon sehr unterschiedlich.
Ist es dann auch eine Form von Demut?
Es ist auf jeden Fall eine Form von Demut, weil man ja immer, also wenn dann von draußen jemand draufschaut, dann heißt es immer, ja klar, das musste ja funktionieren. Also es ist nie so, dass einem dann einer auf die Schulter klopft und sagt, das ist aber Wahnsinn, wie hast du das hingekriegt? Sondern, naja klar, das ist keine Kunst. Ja. Ich habe jetzt zum Beispiel einen Anleihenfonds aufgelegt, also natürlich läuft der jetzt, das ist ja keine Kunst. Vor einem Jahr wäre es eine Heldentat gewesen, dann habe ich es halt vor einem Jahr nicht gemacht. Also immer die, nur die, einfach immer nur die Situationspotenziale beobachten und sich selber zurücknehmen. Das ist sozusagen eine Alternative dazu, dass ich ein Ziel definieren muss, ein Modell definieren muss. Also nehmen wir mal zum Beispiel auch wieder ganz konkret den Finanzmarkt. Ja, die Weltwirtschaft, das sind Unternehmen, die arbeiten, habe ich doch keinen Einfluss drauf. Ich habe doch keinen Einfluss drauf, welchen Gewinn Microsoft 2027 erwirtschaftet. Ich kann nur beobachten, ich kann die Weltwirtschaft, die hat ein gewisses initiatorisches Vermögen, das sind die durchschnittlichen Gewinne, die die Unternehmen erwirtschaften. Da reden wir halt von 7-8% Rentabilität aus eingesetztem Kapital bezogen auf den Aktienstock. Okay, das heißt, ich kann jetzt eine Portfoliostrategie machen, die sagt, okay, das nehme ich jetzt mit. Und jetzt kann ich aber auch noch sagen, diese Weltwirtschaft, die hat jetzt verschiedene Phasen. Es gibt dann sozusagen Krisen. Ich weiß nicht, wann die kommen, aber wenn die Krisen kommen, dann hat es diesen Einfluss, dann kann ich noch mehr mitnehmen, dann hat es geregnet, dann kann ich besonders gut ernten oder wie auch immer. Ja, und dann verabschiedet man sich eigentlich von einem Ziel. Mhm. Also wenn es zum Beispiel ein Anleger sagt, ich will 8% im Jahr, machst du mir das?
Vor allem im kommenden Jahr, das wäre dann noch...
Ja, im kommenden Jahr oder auch im Schnitt in den nächsten 5 Jahren oder 10 oder 50 Jahren, dann ist sozusagen die altchinesische Antwort, ich kann dir die Erträge möglichst effizient einsammeln, die es gibt, aber ob wir aufgrund von technischen Fortschritten 10% einsammeln können, weil die Unternehmensrentabilität steigt, oder ob wir aufgrund von einer zunehmenden Planwirtschaft und Sozialisierung des ganzen Wirtschaftslebens auf der Welt nur noch auf 6% kommen, das kann ich nicht beeinflussen. Also es ist eine viel demütigere Art und man nimmt einfach mit. Ja.
Ich habe mir hier noch ein Zitat rausgeschrieben von Sun Tzu. Siegen wird der, der weiß, wann er kämpfen muss und wann nicht. Also verlieren sich da viele Anleger aus seiner Sicht in Kämpfen und haben immer das Gefühl, sie müssen kämpfen, sie müssen da jetzt von mir aus was absichern, sie müssen da jetzt irgendwie eine Chance mitnehmen, sie müssen im kommenden Jahr 10% Rendite, sie müssen den Markt schlagen, was weiß ich. Also ist das quasi dieses ständige Gefühl, was wir da drin haben, Ziele, ich muss kämpfen, ich muss machen und das machen, anstatt dass ich quasi einfach mal, ich sage jetzt mal,
nein,
let go,
sich selbst zurücknehmen.
Fließen lassen.
Ja, genau, natürlich. Also das war ja am Zinsmarkt ganz extrem, als die Zinsen eben bei null waren. Ja, es gab halt Portfolio-Manager mit konservativen Portfolios, die hatten Kunden, die erwarten halt 3%, ausschüttungsgleiche Erträge. Ja, okay, ich krieg's hin. Ja, es geht aber halt nicht. Also flach atmen und überleben war immer mein Spruch. Ja?
Heißt das eigentlich im Umkehrschluss dann, dass alle aktiv gemanagten Fonds das falsche Denken haben für einen Aktienmarkt?
Ja, da kommen wir gleich da drauf. Ich sage vielleicht erst noch mal ein Wort dazu, warum trotzdem der Westen so erfolgreich war. Weil das ist natürlich, das darf jetzt auch nicht missverstanden werden. Ich bin jetzt kein Esoteriker und sage, ja, im Osten ist alles besser und so. Ne? Sondern es geht nur darum, wann soll ich eigentlich wie vorgehen? Wann soll ich mir ein Ziel setzen, ein Modell, einen Plan? Und wann soll ich eigentlich nur beobachten, Situationspotenziale sehen? Dafür brauche ich Zeit, ich brauche Ruhe. Ich brauche Geduld, es muss auch mal möglich sein, nichts zu tun. Ja? Also wann ist sozusagen welches Vorgehen überlegen? Und das ist interessanterweise ganz eindeutig zu beantworten. Und zwar, das hängt davon ab, wie die Halbwertszeit von Informationen ist. In einem Kontext, in dem ich ein Datum habe, welches zeitlich invariant ist und in 10 Jahren, in 30 Jahren immer noch gilt, in so einem Kontext kann ich planen und der Plan ist alles und das Modell ist alles. Zum Beispiel die klassische Physik. Ja, wenn ich jetzt irgendwie ein Naturgesetz gefunden habe, der Stein fällt in 2 Sekunden zum Boden, dann macht er das in 10 Jahren auch noch genauso. Das heißt, dieses Datum, was ich hier fasse, hat immer den gleichen Wert. Und dann kann ich planen und dann brauche ich auch nicht so auf Situationen gucken. Aber im Krieg ist es halt umgekehrt und am Finanzmarkt ist es auch umgekehrt. Wenn ich heute ein Datum habe am Finanzmarkt, das ist morgen ist es relativ wertlos und in einem Jahr ist es komplett wertlos. Also diese ganzen Daten, wer handelt wie am Finanzmarkt, wie stehen die Kurse, die einfließen sozusagen in die Modellbildung und dann handlungsleitend sind, die haben halt eine wahnsinnig kurze Halbwertszeit, wie im Krieg auch. Ich weiß, die Franzosen wussten, dass im Ersten Weltkrieg sozusagen ich Bunker gebraucht habe, also haben sie die Maginot-Linie gebaut. Ja, hat im Zweiten Weltkrieg halt nichts mehr genutzt. Aber also weil die Halbwertszeit in so lernenden Systemen wie dem Markt funktionieren halt nicht. Und deswegen ist für mich sozusagen so eine Grunderkenntnis daran, wenn ich jetzt in irgendeiner Situation bin und ich muss mich entscheiden, wie denke ich überhaupt darüber nach, wie gehe ich daran, dann schaue ich mir als erstes die Halbwertszeit der Daten an. Und dann kann ich entscheiden, gehe ich jetzt eher in die Modellkonstruktion oder muss ich eher gehen in Richtung Potenzialanalysen?
Andreas, eine Frage dazu, das ist ganz interessant. Das kam neulich auf in einem Gespräch mit Professor Christian Rieck. Wenn du dir jetzt zu Hause einen Tisch vorstellst und ihr habt gegessen, du mit deiner Frau und dann wird abgeräumt, bist du jemand, der erst alle Teller zusammenstellt oder nimmst du dann einfach auch mal einen Teller und trägst es in die Küche? Jetzt wirst du dir gerade denken, was ist das für eine blöde Frage?
Nee, das ist als mitarbeitender Hausmann weiß ich, das ist natürlich, gerade wenn nicht jeder ganz aufgegessen hat, ist es viel besser, du tust erst zusammenstellen und sozusagen alle Reste in einem Teller sammeln, dann hast du nachher nicht so viel Arbeit, wenn du dann in die Küche getragen
hast. Genau, aber ich glaube, viele Leute kennen das vielleicht, dass man erstmal, gerade wenn man sich denkt, ja, was mache ich jetzt, nimmt mal einen Teller, trägt das rüber, damit man sozusagen was gemacht hat. Und das ist diese sogenannte Präkrastination, schwieriges Wort, dass man sich nicht vorher überlegt, okay, was mache ich jetzt, wie mache ich es sinnvoll, sondern ich mache erstmal irgendwas. Da sieht man ja, dass wir Menschen auch oft so getrieben sind, was zu machen. Also ich trage dann lieber fünfmal einen Teller in die Küche, bevor ich vorher alle fünf zusammenstelle und dann einmal gehe. Also das in uns drin auch teilweise, das ist so, ich mache einfach mal was. Ich fange einfach mal an, weil ich das Gefühl habe, ich muss irgendwas machen. Und das trifft es eigentlich dann auch wieder ganz gut, dass in uns das schon drin ist. Ja, ich, auch wenn es, sag mal, dumm ist oder nicht rational ist, ich fange einfach mal an, anstatt mir vorher vielleicht mal ein paar Sekunden zu nehmen und dann Zeit zu sparen oder nicht fünfmal laufen zu müssen.
Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Das ist insofern ein gutes Beispiel. Klar, bei uns ist dieses Aktive so positiv besetzt. Wir wollen immer etwas tun. Mhm. Das Portfolio ist jetzt im Minus. Ich muss was tun. Nein. Also die Frage ist, hat sich denn an den Situationen etwas geändert? Das ist die Frage. Also im Chinesischen gibt es so einen zentralen Satz, der auch relativ viel auf den Punkt bringt. Wie gesagt, ich selber spreche kein Chinesisch, alles Sekundärliteratur. Tue nichts, sodass nichts ungetan bleibt. Und das Witzige ist jetzt, dass man das auch so übersetzen kann. Tue nichts, aber nichts bleibt ungetan. Weil es eben sozusagen diese dezidierte Kausalität, die ist nicht notwendig. Wir können, ob ich das mit aber oder mit Folgerung übersetze, ja. Das spielt keine Rolle, aber tue nichts, sodass nichts ungetan bleibt, das bringt es so ein bisschen zur Geltung. Und das ist ja auch wirklich, wie oft habe ich die Situation in Investmentausschüssen und so, es ist irgendwas und dies und jenes und jetzt, ja, wir müssen doch jetzt da einen Put einziehen und wir müssen dies und wir müssen jenes machen. Okay, was für Informationen hatten wir denn gestern noch nicht? Ja, okay, die Aktien sind heute billiger als gestern. So, was gibt es noch an Informationen? Und dann die Leute dazu zu bringen, auch um nichts zu tun, das ist oft gar nicht möglich.
Du machst ja aber auch nicht nichts. Du handelst ja zum Beispiel beim GPO antizyklisch. Wie passt das dann da rein?
Naja, das ist aber fast, ja, es ist in gewisser Hinsicht basiert ja nur auf einer Situationsanalyse. Ja, also wie ist die Neigung? Ja, fließt das Wasser jetzt für mich oder fließt gegen mich? Wie ist die Neigung? Und dann ist es so, in starken Krisen müssen halt die Unternehmen extrem viel bieten, wenn sie jetzt Kapital wollen. Also gebe ich ihnen jetzt Kapital, weil ich hab's. Ist es aktives Management? Nein, weil ich behaupte ja gar nicht, dass ich einen Informationsvorsprung zu den anderen Marktteilnehmern hätte. Wenn es starke Einbrüche gegeben hat an den Märkten, dann weiß jeder, der am Finanzmarkt ist, dass ein breit gestreutes Portfolio kein Ausfallrisiko hat und man es einfach nur aussitzen müsste. Aber die Kurse brechen ja deswegen so dramatisch ein, weil sie verkaufen müssen. Ja, also die Profis, die haben halt ein Risikobudget, die müssen dann verkaufen. Da ist keiner dabei, der einem sagen würde, ja, ist aber auch super zu verkaufen. Sondern die sagen immer, ich muss, natürlich ist es blöd, ich würde lieber was anderes machen, aber ich muss. Und Privatanleger kriegen halt manchmal Panik und verkaufen dann und so. Aber es ist halt nicht so, dass jetzt der aktive Manager, der behauptet ja, er ist schlauer als der Markt. Und dieses antizyklische Agieren in Krisen, das ist ja eigentlich nur eine Situationspotenzial abschöpfen. Mehr ist es ja nicht. Jeder hat die Daten, jeder sieht es. Ich wusste auch nicht, wann die Krise kommt. Ich weiß auch nicht, wann sie zu Ende ist. Es geht nur darum, ja, wenn es geregnet hat, dann wird halt gesät. Und wenn es trocken war, dann wird halt geerntet oder wie auch immer. Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel.
Eine Frage mal zu den Modellen. Jetzt wissen wir ja, dass das schwierig ist und dass es viele Top-Anlagestrategien gibt, wenn man in die Vergangenheit blickt, wenn man in den Rückspiegel blickt und dass natürlich in irgendwelchen Papern was geschrieben wird. Wenn man das macht, dann hätte das in den letzten 50 Jahren die und die Rendite gebracht. Okay, das wissen wir, dass es im Zweifel schwierig ist. Vor allem, je mehr Leute es wissen, desto mehr Leute machen es nach und dann funktioniert es halt irgendwann nicht mehr, auch wenn es mal funktioniert hat. Jetzt ist eine Frage, die ich dazu habe. Wie funktioniert das dann eigentlich mit den sogenannten Faktorprämien, Faktoren, wie zum Beispiel Value, Small Caps und so weiter und so fort? Gerade weil das ja eigentlich jeder weiß, weil es dadurch jetzt auch ja schon zig ETFs und so weiter und so fort gibt. Wie kann das denn noch funktionieren? Weil das ist ja erstens ein Modell und zweitens ein Modell, was eigentlich jeder kennt und
ja,
was dann auch noch massiv umgesetzt wird. Wie kann das denn funktionieren? Das müsste doch krachend scheitern, oder?
Ja, also da habe ich eine Folie dazu, zur Small Cap Prämie. Also es gibt so einen netten Spruch, in der Physik gilt ein Gesetz, nachdem es entdeckt wurde, und am Finanzmarkt gilt ein Gesetz, bis es entdeckt wurde und dann eben nicht mehr. Also ich habe hier einen Chart dabei, der ist aus einer Veröffentlichung, die wir 2016 herausgegeben haben, zum Henker mit dem Portfolio Management, hieß das Paper. Das habe ich zusammen mit Andreas Ritter geschrieben. So, was man jetzt hier sieht, das ist nicht die Performance, sondern das ist die Outperformance von Small Caps versus Large Caps. Ja? Also jeder kennt diese Size-Prämie. Mhm. Jetzt kann man aus Sicht einer Potenzialanalyse sagen, naja gut, kleine Unternehmen haben halt höhere Kapitalkosten als größere Unternehmen, also muss es eine Size-Prämie geben. Deswegen spielen wir sie ja auch, weil es ist rein aus der Topografie, sage ich des Marktes mal, ist es so, dass diese Zusatzprämien da sein müssten. Ja? Nicht immer, aber die müssten grundsätzlich da sein. Aber jetzt haben wir hier ein interessantes Phänomen. Also das Schwarze, da sieht man von 1926 bis 1982 kam eine schöne Outperformance von Small versus Big. Aber was ist passiert? 1974 hatte man das begriffen, dass es vielleicht eine Outperformance geben könnte. Und es gab dann eine neue Gesetzesvorlage, den Employee Retirement Income Security Act, bei dem es dann amerikanischen Pensionseinrichtungen erlaubt war, auch in Small Caps zu gehen. Das war vorher praktisch nicht möglich oder nur sehr schwierig möglich. Also haben diese dominanten Player nur Large Caps kaufen können, okay. Und dann hat man gesehen, ui, das könnte eine Überrendite geben, also hat man es ihnen erlaubt. 1974 war klar, dass es ab 82 erlaubt sein wird. Und in diesem Zwischenfall hatten wir dann auch eine super Prämie, weil es hat natürlich jeder nochmal schnell gekauft vorher, der das jetzt schon durfte. Und seitdem gibt es aber seitdem gibt es es nicht mehr. Also seitdem sozusagen die Rahmenbedingungen, sprich die Gesetzeslage angepasst wurde, dass jeder Small Caps kaufen kann, gibt es diese Prämie nicht mehr. Und insofern muss man auch bei diesen Faktorprämien halt wahnsinnig vorsichtig sein, weil wie gesagt, man findet Daten im Modell, aber haben die wirklich eine Gültigkeit auf Dauer? Und da muss man eben sehr kritisch sein. Ich glaube ja trotzdem, dass es diese Size-Prämie gibt, also vielleicht auch gerade deswegen wieder, weil es halt ganz lange nicht gab und weil ganz lange eben nur die amerikanischen Big Tech die Performance gezogen haben und deswegen die Small Caps sehr stark aus dem Fokus gekommen sind. Also sie sind wirklich aus der Mode, kann man sagen.
Die sind ja auch historisch günstig bewertet jetzt.
Aber das ist ein schönes Beispiel, dass auf den ersten Blick Size-Prämie, ja klar, aber wenn ich mir jetzt mal einen längeren Zeitraum anschaue, ja, dann gab es genau bis zu dem Zeitpunkt, bis wo sie entdeckt wurden.
Jetzt vielleicht mal von der Size-Prämie hin zu einem Investor, den wir auch alle kennen, zu so einem Warren Buffett. Wenn ich dich jetzt so reden höre, dann stelle ich mir die ganze Zeit die Frage, denkt er jetzt altchinesisch oder hat er noch das platonische Denken?
Also Warren Buffett ist so, in diesem Bild ist der Kaiser von China.
Okay.
Also, was macht er denn wirklich? Warum ist er erfolgreich? Also, ich finde es großartig, was er macht, und ich finde es auch überhaupt eigentlich für alle ein Vorbild, ja. Aber ich sage mal, die richtige harte Performance, die kommt daher, dass ein Unternehmen eigentlich ein gesundes Geschäftsmodell hat, aber gerade ein Problem hat. Die kanadische Bahngesellschaft in der Finanzkrise oder so. Und der entscheidende Punkt ist jetzt, wenn Warren Buffett diese Firma übernommen hat, hat sie kein Liquiditätsproblem mehr. Das heißt, die Firma nach der Übernahme ist strukturell gesehen eine andere als vor der Übernahme. Und deswegen kann sie dann reüssieren. Also für Warren Buffett sind Unternehmen ideal, die eigentlich ein gesundes Geschäftsmodell haben, aber gerade aufgrund eines externen Schocks oder so in eine Krise geraten sind. Und dann ist das Problem des Unternehmens vor allem ein Liquiditätsproblem. Und wenn ich das aber nicht hätte, hätte die Firma eine ganz andere Bedeutung. Aber in dem Moment, wo Warren Buffett seine Hand drauf legt, gibt es dieses Problem nicht mehr. Also das ist fast so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja. Und das ist natürlich schon auch wieder er kauft nicht mit Gewalt, die Firma ist gut, die kaufe ich jetzt. Nee, sondern in der Regel. Also Apple hat er trotzdem gekauft, obwohl es den Blenden ging. Aber es ist so, einfach nur mal abwarten, Situationspotenzial, jetzt habe ich da ein Problem, es gibt da Liquiditätsknappheit, die suchen händeringend nach Geld, deswegen sind sie besonders abgestraft, es gibt Insolvenzgefahr. Ja, die nehmen wir doch.
Ja. Welchen Vorteil hätte ich eigentlich, wenn ich die Modelle der anderen kenne? Also sag mal, wir wissen jetzt, was die 30 größten Banken an der Wall Street für Modelle haben und erkennen da, okay, die, sagen wir, wenn jetzt ganz simpel gesprochen, wenn der DAX unter die 200-Tage-Linie rutscht oder der Dow Jones, dann wissen wir, dass 29 von 30 Banken verkaufen. Jetzt mal ganz einfach gesprochen. Das ist natürlich jetzt sehr simplifiziert, aber theoretisch, wenn ich die Modelle der anderen kenne und weiß, dass sehr viele nach einem gewissen Modell handeln, dann könnte ich eigentlich ein Modell bauen, das dann vielleicht entweder darauf aufsetzt oder genau das Gegenteil macht oder wie auch immer. Also was spielt das eigentlich für eine Rolle? Das ist wahrscheinlich sehr was passiert da an der Wall Street? Werden da Spione geschickt, um dann bei der Konkurrenz zu schauen, was machen die? Wie kann man sich das vorstellen? Weil das ist ja eigentlich ein mächtiges Instrument, oder? Wenn ich quasi weiß, welche Modelle verwendet werden und wenn ich vielleicht weiß, okay, das machen wirklich fast alle, dann kann ich ja damit schon wieder ein eigenes Modell bauen, oder?
Ja, das ist
vielleicht eine gute Idee.
Nein, das ist eine Gelddruckmaschine. Und das ist sozusagen, wenn man es mit den technischen Möglichkeiten von heute verbindet, nichts anderes als High-Speed-Trading. Mhm. Ja? Ich habe halt Rechner an den Börsen, die können nur in Hundertstelsekunden denken und jetzt baue ich da davor einen Automaten, der in Zehntausendstelsekunden denken kann und wenn ich dann sehe, welche Orders kommen, dann sehe ich, welche Art von Investoren und so weiter, und dann kann ich eben
deswegen müssen die auch Sekunden relativ nah dran sein, dass es dann noch schneller geht.
Ja, das ist eine Technikschlacht und so. Aber es ist natürlich insofern auch unfair. Es ist in jeder Hinsicht unfair. Aber ja, klar, wenn ich die anderen kenne, am Ende ist es ein Konkurrenzkampf. Wenn ich die anderen kenne, dann kann ich entsprechend mich immer positionieren. Ja.
Kann ich mit Modelldenken langfristig an der Börse erfolgreich sein?
Ja, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten, weil, also wenn wir uns jetzt sehr lange über dieses Thema unterhalten würden, dann würdet ihr mir auf jeden Fall irgendwann vorwerfen, ja, aber halt, in Wirklichkeit denkst du doch auch im Modell.
Das wäre meine nächste Frage gewesen. Genau.
Jetzt ist halt für dich Potenzial und Neigung ist jetzt ein Begriff, ja, und nicht Volatilität, aber dann tust du dann auch Zusammenhänge beschreiben und damit bist du auch wieder im Modell. Und die Kritik ist natürlich richtig, weil ich kann ja auch nicht anders. Also ich bin ja auch in der indoeuropäischen Sprache zu Hause. Ich habe Mathematik studiert. Ich kenne Konfuzius gar nicht in Wirklichkeit. Also ich bin halt auch hier drin und ich kann gar nicht anders als immer in Kausalität denken. Ich kann nicht anders. Ja. Aber trotzdem habe ich ganz viel Honig gesaugt aus diesem Blick von außen. Mhm. Und ich würde es jetzt mal auf den Punkt bringen, warum ist der Portfolio-ETF so, wie er ist? Weil dieser ETF, den wir vor 15 Jahren aufgelegt haben. Interessanterweise, damals war der Chef von X-Trackers Thorsten Michalik, der inzwischen für HSBC in Hongkong sitzt, also praktisch in China.
Ist das ein Zufall?
Ja, ist das ein Zufall.
Genau. Der ETF niemals entstanden, glaube ich.
Nee, als wir den aufgelegt haben, ja, da haben wir halt viel Widerstand bekommen, weil wir eben nicht das getan haben, was man eigentlich erwartet hätte, seitens der Finanzjournalisten und seitens dessen, was jetzt da gerade in Mode gekommen ist. Und deswegen möchte ich das mal hier kurz aufzeigen in einer Folie, was jetzt eigentlich der Witz ist, was ich daraus gelernt habe für die Geldanlage und warum dann der Portfolio-ETF so aussieht, wie er aussieht. Also wir haben auf der linken Seite das aktive Management. Ich habe da, das aktive Management funktioniert so, dass ich ein Modell habe, aber das Entscheidende ist die Handlung. Also der Held ist der, der die bessere Handlung macht, der den Geniestreich macht. Ja? Ich handle besser. Jetzt, die einfachste Form von passiver Geldanlage sieht ja so aus, dass ich ein statisches Portfolio baue und nur rebalance. Ja? Ich behaupte, es ist in Wirklichkeit das Gleiche. Der Held ist jetzt halt auf der Modellseite. Weil jetzt habe ich nicht die Hybris, dass ich einen Geniestreich mache in der Handlung, in der Situation, sondern ich habe die Hybris, dass ich heute weiß, was in 20 Jahren die richtige Emerging Markets Quote ist oder deutsche Staatsanleihenquote ist oder US-Dollar-Quote ist. Ja.
Also, ist ja auch eine Wette, wenn ich heute ein Portfolio baue mit 80% USA, dann wette ich ja darauf, dass die in 20 Jahren auch noch gut sind, theoretisch.
Ja, aber vor allem
nicht verändere.
Jetzt ist es ja in Mode gekommen zu sagen, ja, ich nehme mich zurück, ich mache ein passives Portfolio und deswegen musst du so und so viel in die Asset-Klasse und so viel die und das ist statisch, das tut nur rebalancen und dann ist es nur noch, geht es nur noch um die Disziplin. Also in Wirklichkeit ersetze ich, ich handle besser, doch ich plane besser, aber es ist wieder ich, es ist wieder dieses Subjekt. Und mir ist das richtig klar geworden, weil ich mir dann mal in einer Recherche herausgesucht habe, was denn so die statischen Portfolios waren, die zum Beispiel von Finanzjournalisten oder auch von Honorarberatern oder so propagiert wurden. Wenn man sich das nämlich anschaut über die Jahre, dann ändern die sich. Oder umgekehrt, ich habe mir eine Zeit lang gedacht, ich könnte bei Wetten, das auftreten, weil wenn mir irgendjemand ein Portfolio zeigt und sagt, das ist das statische Portfolio, dann kann ich ihm sagen, in welchem Jahr, in welchem Monat er das gebaut hat.
Weil immer das, was gut gelaufen ist,
übergewichtet war, oder? Ja, ich kann es natürlich immer erklären. Also nach der Finanzkrise waren natürlich große Goldpositionen ja, in den Portfolios. Ist ja klar, hat man ja schon immer gemacht. Ja. Dann haben halt die Schwellenländer so eine wahnsinnige Outperformance gehabt. Da hatte man plötzlich 30% der Aktien in den Schwellenländern. Ist ja klar, ne? China, ist ja klar. Also man kann es immer erklären. Und dann sind manchmal, früher in den alten statischen Portfolios war immer der DAX eine eigene Assetklasse. Also wurde immer gesagt, okay, natürlich wir in Deutschland und so, wir können nicht so viele Fremdwährungsrisiken auf sich nehmen, also haben wir immer den DAX erstmal als eigene Assetklasse und so. Also wenn man sich das anschaut.
Jetzt machst du gerade viele Leute sehr nervös mit dem, was du sagst.
Ja, nein, wenn man sich das anschaut, auch die Bücher, die dazu geschrieben werden, der gleiche Autor entwirft vor 15 Jahren ein Modellportfolio, was statisch ist und wenn man sich jetzt anschaut, was er jetzt macht, macht das eben nicht mehr so. Und das ist kein Vorwurf. Wie sollte er denn? Wie sollte man denn wissen, dass Russland aus BRIC rausfällt, dass China vielleicht wieder in eine sozialistische Planwirtschaft wegfällt? Woher sollte man das wissen? Ja? Woher weiß ich, wie Tech-Unternehmen in 10 Jahren kontrolliert werden? Und woher wusste ich, dass das Internet erfunden wird und so weiter und so fort? Ja? Und deswegen ist es das, was jetzt als passive Strategie so in Mode gekommen ist, aus meiner Perspektive eigentlich nur der Wechsel, der Held ist jetzt nicht mehr der Handlung, sondern der Held ist in der Planung. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich gesucht habe. Deswegen sind wir einen Schritt weiter gegangen. Eben, wir verzichten ganz auf diese Modellbildung. Naja, es geht natürlich nicht, haben wir gerade schon festgestellt, aber wir versuchen das Modellrisiko rauszunehmen. Das heißt, Potenziale beobachten, Nutzen ziehen, zulassen und begleiten. Ja? Dem helfen, was von alleine kommt. Konkret hat es dann dazu geführt. Und das ist halt, das hat uns richtig viel Kritik gebracht, als wir damit gestartet sind, weil es eben keiner verstanden hat. Konkret kann man sich das so vorstellen, die Zielstellung war ein ausgewogenes Portfolio, mittlerer Anlagehorizont, 50 Aktien, 50 Anleihen zur Risikostreuung, Aktien eher international, insgesamt mindestens 50% Euroquote. Okay, that's it. Aber jetzt wird ein statisches Portfolio definiert immer nur für 3 Monate. Ja? Das heißt, ich tue so, als würde ich dieses Portfolio zwar für 30 Jahre halten wollen, in Wirklichkeit geht es aber nur 3 Monaten und in 3 Monaten wird erneut die Situationspotenziale werden angeschaut und ja, dann wird wieder ein statisches Portfolio genommen. Und das hat natürlich viel Kritik gemacht, weil das ist ja gar nicht passiv, das ist ja aktiv oder es ist doch passiv, weil es hat gar keine Prognosen, wo ist das Research und so. Und deswegen jetzt bringe ich mal rückblickend, weil inzwischen kann man sagen, eben das hat sehr gut funktioniert und nur deswegen hat es sehr gut funktioniert, weil wir das eben so flexibel gestalten. Jetzt bringe ich mal einfach so ein paar Highlights, wie die Allokation dann ausgesehen hat, wenn man es aus einer Situationspotenzialsanalyse macht, ja, und zwar statisch aus der Perspektive. Also angefangen haben wir 2008 und ja, wie soll da ein 50-50-Portfolio aussehen? Was nehme ich da rein? Wir hatten 2008 eine ganz große Besonderheit und zwar waren sehr viele Marktteilnehmer vom Liquiditätsrisiko erschlagen. Also es wurde nirgendwo so viel Geld bezahlt wie bei einer Liquiditätsprämie. Liquiditätsprämie, damit meine ich, dass zum Beispiel die gleiche Anleihe mit gleicher Laufzeit und gleicher Bonität unterschiedliche Zinsen zahlen muss, wenn sie liquide ist und jederzeit in großen Mengen gekauft und verkauft werden kann oder ob sie eher illiquide ist. Und wenn ich unbedingt raus muss, ich nicht raus könnte, weil ich den Kurs durch eine große Transaktion selber mir kaputt mache. diese sogenannte Liquiditätsprämie, die war 2008 auf einem Niveau, wie ich es noch nie gesehen habe, seitdem es Daten gibt. Das war vor allem eine Liquiditätskrise. Ja, das hat dann dazu geführt, dass wir 30% nur in deutschen Pfandbriefen hatten. Ja, deutsche Pfandbriefe, AAA, kein Währungsrisiko, aber nicht liquide. Oder wenig liquide, viel weniger liquide als deutsche Staatsanleihen, also mit einer sehr hohen Risikoprämie versehen. Wir haben da 7,8% Umlaufrendite gehabt. Ja, die nehme ich doch mit. Also brauche ich doch gar nicht bis zwei zählen, weil wir haben kein Liquiditätsrisiko.
Ja, aber Andreas, jetzt mal ganz kurz. Die Sachen, die du uns gerade erklärt hast, das macht super viel Sinn, aber das hätte doch ein aktiver Manager genauso argumentieren können. Ich habe das gesehen und deshalb habe ich die deutschen Pfandbriefe übergewichtet.
Ja, das stimmt. Der aktive Manager macht halt viel zu viel. Der macht das, aber dann macht er halt noch viel mehr. Dass er sich eben dann auch noch eine Zinsprognose mit reinnimmt und sagt, ja, und dann wird das passieren und dann werden diese Unternehmen. Also ja, natürlich, auch der aktive Manager nutzt Potenziale, aber er überzieht das halt dann völlig, indem er seine Handlungen dann in den Vordergrund nimmt. Ja? Denn das, was wir da gemacht haben, dafür brauche ich kein Research. Ich brauche nur einen Bloomberg-Anschluss.
Also würdest du sagen, dass man ein guter aktiver Manager sein könnte, wenn man wenig macht und wenn man sich nicht selbst überschätzt und ja, wenn man nicht zu viel will, sagen wir mal so ganz einfach ausgedrückt?
Die guten aktiven Portfolio-Manager, die ich kenne, sind alle brutal demütig. Mhm. Ja? Und ja, genau.
Denken einfach.
Genau.
Also das war jetzt mal 2008. Also das
genau.
Ist ja
dann,
interessant mit den Pfandbriefen.
Dann gehen wir nach rechts, Höhepunkt 2009, die Finanzkrise dann war an ihrem Höhepunkt, da haben wir die Aktien dann auf 60 hochgeschoben. Wussten wir, dass die Krise zu Ende ist? Natürlich nicht, ja, aber die Risikoprämien waren halt da so hoch und da war es insbesondere Faktorenmodell, Dividenden und Schwellenländer haben da so nach herausgeragt, dann waren die hochgewichtet.
Ganz kurze Zwischenfrage, jetzt könnte man sagen, nachdem es so runterging, warum nur 60%, ist das eine gewisse Höchstgrenze? Weil da hätte man ja auch sagen können, 80% zum Beispiel oder 90, wenn es günstiger geworden ist.
Naja, es ist mittlerer Anlagehorizont, ausgewogenes Portfolio.
Mhm, okay.
Theoretisch kann man bis 70 hochgehen, okay. Aber das ist eher ein theoretischer Wert, eigentlich ist 65 die Obergrenze.
Mhm. Nur falls sich der ein oder andere fragt, warum
und
nicht mehr Aktien.
Ja, also ja. Ja, das ist in gewisser Hinsicht natürlich, das kann man jetzt auch wieder sagen, das ist ja dann so eine Managemententscheidung, die ist halt mal richtig und mal falsch, man muss halt irgendeinen Punkt setzen und wir haben ihn dabei 60 gesetzt, aber wir sind auf jeden Fall antizyklisch hochgegangen. So, und dann, interessant, 2012, Höhepunkt der Euro-Krise. Wir hatten jetzt hier schon eine Situation, wo die Märkte geflutet waren von Liquidität seitens der Europäischen Zentralbank und es gab praktisch überhaupt keine Risikoprämien mehr für deutsche Pfandbriefe, also hatten wir sie jetzt auf Null gesetzt inzwischen. Ja? Mhm. Also da sieht man, wie sich so der Charakter, das Situationspotenzial einer ganzen Asset-Klasse verändern kann. Ich brauche kein Geheimwissen, sondern ich kann es einfach ablesen. Mhm. Und dann hat es dann auch dafür einen Einfluss, dass wenn ich jetzt ein statisches Portfolio bauen würde, dann würde ich jetzt deutsche Pfandbriefe gar nicht mehr als einen besonders Mehrwert ansehen, sondern würde anders agieren. Wir hatten hier die Situation, dass die Italiener so absurd hohe Risikoprämien zahlen mussten, weil ganz viele mussten die verkaufen, ganz viele regulierte Investoren außerhalb Italiens mussten die verkaufen, wobei die Europäische Zentralbank frühzeitig klar gemacht hat, dass die nicht ausfallen können und die kann das klar machen, weil die entscheidet am Ende, ob die ausfallen oder nicht, wenn es hart auf hart kommt. Dann auch interessant vielleicht der Brexit. 2016 hatten wir starke Marktkorrektur. Da haben wir eine sehr hohe Aktienquote gehabt, aber 15% Geldmarkt. Ja, auch einfach relativ einfach erklärbar. Die Risikoprämien waren hoch, überall. Aber bei Anleihen habe ich trotzdem keine Zinsen bekommen. Also wurde das ganze Risiko sozusagen verbraten auf der Aktienseite und im Gegenzug ist man auf der Anleihenseite dann hyperkonservativ geworden. Höhepunkt Corona-Krise, da hatten wir dann tatsächlich am Anschlag Aktien 65%. Und jetzt aktuell, ja, wenn man das jetzt schon gesehen hat, dann könnte jeder sofort sagen, wie es aktuell aussieht. Ach so, natürlich, dann seid ihr jetzt also wieder mindestens 50% in Anleihen, habt hier Unternehmensanleihen, kürzere Laufzeiten, so 3 bis 5 Jahre maximal, aber seid gerade dabei, die Duration zu verlängern, wenn die Zinskurve flacher wird. Ja, genau, das kann nämlich jeder. Also im Prinzip kann das jeder. Ich brauche kein Genie mehr. Ja.
Vielleicht ganz kurz zur Einordnung, weil jetzt wird der ein oder andere wird vielleicht danach schauen und sieht dann, okay, da ist jetzt der MSCI World besser gelaufen. Also als Benchmark ist das ja schon eher, kann man sagen, Mischfonds in die Richtung, weil ja, es ist ja,
das ist,
also das kann man jetzt nicht vergleichen mit einem 100% Aktienportfolio.
Nein, schauen wir uns mal den Chart an. Also er ist halt, hat die meiste Zeit 5 Sterne gehabt. Das heißt, er gehörte zum besten Quantil in seiner Vergleichsgruppe. Der Vergleichsgruppe ist halt 50% Aktien, 50% Renten und andere Vergleichsfonds. Nein, natürlich, mit 100% Aktien hatte ich eine höhere Rendite. Klar, mit 100% Anleihen hatte ich, oder mit 100% Geldmarkt hatte ich dafür keine Schwankungen. Das ist halt so mittlere Laufzeit. Aber da, ja, innerhalb dessen, was ging, hat sehr gut funktioniert. Und wenn ich jetzt eben rückblickend drauf blicke, das hat sich gelohnt, dass wir das eben am Anfang so flexibel aufgestellt hatten. Auch wenn wir sehr viel Diskussionen hatten dazu, aber nur deswegen fühle ich mich jetzt auch pudelwohl für die nächsten 15 Jahre, weil ja, es ist, ich kann mich den ändernden Situationen anpassen und die Umstände zerstören nicht den Plan, den ich vor 15 Jahren mal entworfen habe.
Bist du bei diesen quartalsmäßigen Diskussionen, was gemacht wird, immer noch dabei nach 15 Jahren?
Ja, selbstverständlich.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Weil du schießt das so locker aus der Hüfte. Wie lange geht dann so eine Diskussion? 5 Minuten? 2 Stunden? 2 Tage?
Ja, das ist ein zweistufiger Prozess. Also wir intern haben halt so, kann man sagen, so einen Datenpool. Das sind immer die gleichen Daten, die relevant sind. Dieser Datenpool gibt dann sozusagen so ein Template, so ein Muster. Das wird dann auch gecheckt, geprüft und dann schicken wir das an die DWS inzwischen, also früher war es Deutsche Bank, jetzt an die DWS. Die sind der Portfolio-Manager, also die stehen in der rechtlichen Verantwortung dafür dann, dass die Grenzen eingehalten werden, die im Prospekt stehen etc. Und dann wird es dort freigegeben und dann wird es umgesetzt. Ja. Genau, so läuft das.
Kannst du dich daran erinnern, jetzt mal ganz ehrlich, Locker-Room-Talk, an eine Entscheidung, wo du damals auch gesagt hast, die ist jetzt rational, aber bei der du Bauchschmerzen gehabt hast, wo du dir gedacht hast, das muss man jetzt machen. Aber irgendwie ist da vielleicht so ein Restzweifel, dass es schiefgehen könnte. Gibt es da irgendwas, wo du dich dran erinnerst? Weil man hat ja da manchmal vielleicht, dass man sagt, ja, das ist jetzt so attraktiv, das muss man machen, aber irgendwie schlafe ich dann vielleicht auch schlecht.
Ja.
Die italienischen Staatsanleihen?
Das wird jetzt auch jeder Portfolio-Manager, der zuschaut, bestätigen. Es fühlt sich immer wahnsinnig gut an, die Entscheidung zu fällen, wir gehen jetzt ein bisschen aus dem Risiko. Also wir reduzieren jetzt mal die Aktienquote, wir können sie ja später wieder erhöhen, aber jetzt gehen wir mal ein bisschen raus, weil wer weiß, der Israel-Konflikt, Krieg, Rohstoffe, Taiwan, es fühlt sich immer wahnsinnig gut an. Und die Aktienquoten zu erhöhen, das fühlt sich immer schlimm an, das ist immer unangenehm. Ja. Und wenn man aber jetzt mal genug Erfahrung hat, dann weiß man, dass man immer bremsen muss. Und natürlich hat jeder den Instinkt, ja, es ist gut gelaufen, oder? Jetzt gehen wir ein bisschen vom Gas, weil es doch schon gut gelaufen ist. Ja, jetzt gehen wir ein bisschen raus. Weil das Problem ist, es läuft halt dann zufällig die nächsten 3 Wochen noch gut. Und dann, ja, oh, jetzt ist die Benchmark so ein bisschen weg. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt ist es noch teurer. Sollen wir jetzt wieder reingehen? Na, dann können wir ja bis dann. Also man ist sofort in so einer Zwickmühle. Und das beschreibt, finde ich, auch gut dieses Handeln. Wenn man sich einen festen Plan macht oder auf sein aktives Handeln verlässt, dann kommt man ganz schnell in so Zwickmühlen. Ja, und wenn man das über diese Situationspotenziale macht und sich selbst zurücknimmt, dann kann ich mich einfach jetzt nicht erinnern, in meinen 25 Jahren Berufserfahrung, dass ich jemals in der Zwickmühle gelandet wäre.
Ermittelt ihr die Situationspotenziale ausschließlich quantitativ, also durch Daten?
Ja.
Okay.
Jetzt bleibt noch die Frage, vielleicht nochmal das auf den Punkt zu bringen, wer ist denn jetzt schuld, Ursula, wer ist schuld an der Finanzkrise? Stimmt. Wie würdest du das jetzt den Zuschauern möglichst einfach erklären?
Also die Antwort kann natürlich jetzt jeder geben, aber wir können es nochmal explizit formulieren, Platon ist schuld, weil Mensch. Platon,
ja. Mein Gott.
Platon hat es uns beigebracht, dass wir immer ein Ziel brauchen, dass wir einen Plan brauchen, dass wir damit ein Modell brauchen und dass wir handeln müssen, um etwas zu erreichen. Und damit hat er uns auf eine Fährte gelockt, die den ganzen technischen Fortschritt möglich gemacht hat. Aber in Situationen ohne fest konfigurierten Rahmenbedingungen nicht funktioniert und dann auch zu großen Krisen führt. Also eindeutig weder die heutige Politik noch sonst jemand, sondern Platon ist schuld. Ich habe zum Abschluss noch Noch eine Buchempfehlung.
Er hat aber auch gute Dinge gemacht. Das darf man jetzt auch nicht unter den Tisch kehren.
Paar gute Zitate hat er rausgehauen. Ne?
Ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.
Ich habe noch eine Folie dabei.
Andi Möller, oder?
Nein,
Matthäus.
Ja. Wenn jemand das Spaß gemacht hat, was wir heute gemacht haben, ja, es war also sehr nett von Sinan und Mario, dass sie sich darauf eingelassen haben, dass wir heute mal ein bisschen abstrakter sprechen und nicht wirklich über den Aktienmarkt. Wenn jemand Spaß daran gemacht hat, ich kann es nur empfehlen, weil das bringt einem einfach im Leben insgesamt weiter. Also ich zum Beispiel, ja, ich habe in der Familie, habe ich bei den Kindern eigentlich immer, mir war immer schon klar, was da jetzt sinnvoll ist und was nicht und so. Und ich hatte immer einen Plan und das hat halt immer zu riesigen Reibereien geführt, bis ich kapiert habe, dass auch so eine Familie sowas Komplexes ist wie ein Finanzmarkt und einfach viel mehr Zeit mit Beobachten, Potenziale erkennen und dann fördern, aber gar kein Ziel haben. Was weiß ich, wo das am Ende landet.
Du bist jetzt Profifußballer oder
ja.
Opernsängerin.
Nee, und deswegen, also ich fand es einfach für mich sehr hilfreich und deswegen ging es halt auch eher um allgemeine Dinge. Ich habe hier drei Buchempfehlungen. Das erste ist François Julien, Denkzugänge. Da vergleicht er ganz konkret das Hebräische, das Hellenistische und das Altchinesische Denken am Beispiel eines einzigen Satzes. Also er nimmt nur den allerersten Satz aus dem Buch der Wandlungen und versucht ihn dann aus diesen drei Denkperspektiven zu lesen. Wunderschönes Buch, eignet sich auch als Weihnachtsgeschenk.
Das ist doch mal ein guter Tipp.
Jetzt interessanterweise, wenn ich jetzt mich löse von dieser Modellstarrheit und diesem Zwang zum Planen, dann lande ich in der österreichischen Schule für Nationalökonomie bei von Hayek und von Mises. Also sozusagen dieses gleiche Denken, ohne dass es sich darauf bezieht, da die Empfehlung von Jesus Huerta de Soto, die Theorie der dynamischen Effizienz. Das ist eine Frage sozusagen, warum funktioniert die Wirtschaft eigentlich am besten im Kapitalismus, wo es keine zentrale Planinstanz gibt? Ja? Anmaßung des Wissens ist das Stichwort. Und wenn man das noch konkreter will auf die Anlagestrategie, dann habe ich auch ein Buch geschrieben, kann man immer noch kostenlos downloaden. Und das vielleicht noch als drei kleine Buchempfehlungen.
Andreas, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Es hat heute großen Spaß gemacht und ist auch, glaube ich, für die Zuschauer und auch für uns toll, wenn wir uns mal so ein bisschen philosophisch fast schon unterhalten. Jetzt abschließend vielleicht die Frage, ist man in gewisser Weise fast schon blind? Also wenn man jetzt in so einer platonischen Denkweise ist, wenn man in seinen Modellen denkt, was man teilweise auch vielleicht bei Politikern auch ganz gerne mal sieht, dass man teilweise das Gefühl hat, die sind blind. Business-Anmaßung hast du gerade gesagt.
Ja, wir sind alle blind, ich auch. Weil wir immer, wenn wir irgendwas schließen, implizite Voraussetzungen haben, die uns nicht bewusst sind. Und ich finde, das ist ja halt ganz extrem heute. Da sitzen dann zwei Leute da bei Talkshows und so und streiten sich über irgendwas. In Wirklichkeit müsste man noch mal einen Schritt zurückgehen und sich Folgendes fragen. Die haben beide, sind beide im gleichen Kulturkreis aufgewachsen, beide haben das Gleiche studiert, beide haben die gleichen Daten. Wieso kommen die zu gänzlich unterschiedlichen Schlüssen? Ja, das kann ja nur daran liegen, dass jeder implizit zum Beispiel ein anderes Weltbild trägt und eigentlich müsste man dieses Weltbild offenlegen, anstatt dass man sich hier streitet. Und da ist halt in der Politik zum Beispiel sehr stark, also Olaf Scholz sagt selbst von sich, ich bin bekennender Keynesianer, ist halt sehr stark dieser Glaube an eine zentrale Steuerbarkeit der Wirtschaft. Die meisten Unternehmer, die ich kenne, die glauben, sie wollen nicht ferngesteuert werden, sondern sie können konkret entscheiden, was am besten ist. Und so prallen halt dann unterschiedliche Weltbilder aufeinander. Ja.
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das kam aber aus dem Griechischen. Geht ja so in die Richtung. Weißt du, was ich schön finde, Mario? Als Lektion für uns zwei. Wir müssen keine Helden sein.
Stimmt.
Wir müssen einfach nur reich werden.
Man kann es als Lappen auch zu sehr viel Reichtum bringen, wenn man einfach nur...
Du musst dir nur bewusst sein, dass du ein Lappen bist.
Ja. Naja, also in gewisser Hinsicht macht dir es ja auch nicht anders, weil du hast ja gar keinen Sendeplan. Du schaust morgen in die Zeitung und dann überlegst du dir, was könnte interessant sein.
Stimmt, also das ist auch so ein bisschen, also natürlich eine gewisse Vorbereitung, ein gewisser Plan ist, glaube ich, gut, aber das haben wir auch die Erfahrung gemacht. Ja, Leute, die 5-Jahrespläne machen und auf 10 Jahre jeden Tag durchplanen, da kommen zwischendurch so viele Sachen, man sollte Sachen auch nicht zu kompliziert machen. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage, ganz kurz, zum Thema Modell und Markt. Jetzt kennen wir alle den Markt, über den wir immer sprechen. Was ist denn eigentlich der Markt? Was kommt denn aus deiner Sicht dem Markt am nächsten? Wir schauen immer gerne auf den MSCI World, All Country World. wie würdest du den Markt bauen, wenn du könntest? Gibt es da ansatzweise irgendein Modell oder irgendeine Herangehensweise oder gibt es den Markt eigentlich gar nicht?
Ja, also der Markt abschöpfen die Erträge der Weltwirtschaft, ja, den gibt es nicht. Ich brauche ein Modell. Gut, das einfachste Modell ist das Ein-Faktoren-Modell, MSCI World. Ich kaufe das, was am teuersten ist, das heißt, ich gewichte nach liquider Marktkapitalisierung. Hat ein enormes Modellrisiko, schlug zu, zum Beispiel in Japan 89, da war Japan 40% im MSCI World. Also ich laufe halt voll in jede Blase. Aber es muss natürlich nicht zuschlagen. Es kann auch sein, dass das, was eher am teuersten ist, noch teurer wird. Das Apple-Phänomen, was wir eben die letzten 10 Jahre hatten. Aber ich habe ein hohes Modellrisiko. So. Ja, also hat man ein Mehrfaktorenmodell gemacht, was in Wirklichkeit nichts anderes ist, als Modellrisiko rausnehmen, breiter zu streuen. Weil ich habe jetzt nicht nur Marktkapitalisierung, sondern ich nehme auch noch zum Beispiel ja, so eine Size-Prämie mit oder eine Value-Prämie mit. Und wenn ich mir das anschaue, ist es halt dann breiter gestreut. Ja, so ein norwegischer Staatsfonds oder so, die legen dann auf so etwas Wert, wir auch. Ja, jetzt kann ich dann überlegen, okay, wie mache ich so ein Mehrfaktorenmodell genau? Da haben wir den Gleichwertindex, aber den will ich jetzt gar nicht als überlegen präsentieren. Ein Konsens gibt's, Modellrisiko muss ich rausnehmen, aber ich arbeite immer mit irgendeinem Modell und ja, weil wir können ja halt alle nicht anders. Das ist schon richtig, weiß nicht konkret deine Frage, aber am Ende, wir können nur in Kausalität denken und in dem Moment habe ich immer zumindest ein implizites Modell und das ist besser, ich mache es explizit, dann kann ich wenigstens drüber diskutieren.
Andreas, herzlichen Dank an dich natürlich auch an die Zuschauer und ich würde sagen, wir stoßen nochmal an, auch wenn ich schon leer bin mit euch Norgal-Zuzlern hier, ist man schnell leer.
Nee, vielen Dank und danke für die Geduld, ich hoffe, es hat Spaß gemacht.
Das hoffen wir auch. Und unbedingt natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich gerne einen Glückwunsch-Daumen nach oben für Dr. Andreas Beck. Danke dir, Andreas. Auf die
nächsten 15 Jahre.
Auf die nächsten 15 Jahre und auch hoffentlich mit euch. Danke euch, meine Herren. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.